Denn jeder Teil der Schöpfung Gottes ist gut. Und überhaupt nichts ist verwerflich, wenn es in dieser Haltung der Dankbarkeit angenommen wird. Denn wenn einer darüber Gottes Wort ausspricht und darüber betet, wird es ganz unter Gottes Herrschaft gestellt und ist damit rein.
Ich bete. Wir danken dir, du großer Gott, für dein Wort. Dein Wort hat Kraft. Dein Wort wirkt, was du willst. Diese Schöpfung, wir feiern ja heute besonders eben auch das, dass du diese Schöpfung so gestaltet hast, dass sie uns genug zu essen und zu trinken gibt, dass wir ernten können. Diese Schöpfung ist das Werk deines Wortes. Allein durch dein Wort hast du sie aus dem Nichts werden lassen. Das ist für uns letztlich unbegreiflich. Und alle wissenschaftlichen Versuche, hinter diesen Urgrund des Seins zu kommen, sind gescheitert und werden scheitern, weil sie letztlich immer nur auf dich weisen. Und da, wo Menschen das erkennen, dann können und werden sie auch dir begegnen, weil du dich erkennen lässt, weil du möchtest, dass Menschen dich kennenlernen, dir begegnen, in eine lebendige Beziehung zu dir eintreten. Durch Jesus Christus hast du uns diese Tür weit aufgemacht. Danke dafür. Du bist das fleischgewordene Wort Gottes, Jesus, und du hast uns die Liebe des Vaters vor Augen geführt. Und du hast uns gezeigt, am Kreuz hast du es uns gezeigt, wie groß diese Liebe ist, dass sie eben bis ans Äußerste geht, um uns Menschen zu erreichen, unsere harten Herzen aufzuweichen und uns offen zu machen für die Begegnung mit dir, für das Vertrauen zu dir. Und so kannst und willst du reden und wir wollen hören, Herr. Und ich vertraue darauf, dass du redest in meinen schwachen und begrenzten Worten, aber dass du Worte findest, um die Herzen von uns allen zu erreichen. Danke dafür. Amen. Ist diese Welt gut oder schlecht? Bewegt diese Frage einige Momente. Ist diese Welt gut oder ist sie schlecht? Und eine weitere Frage möchte ich in euer Nachdenken einstreuen. Dürfen Gläubige alles genießen? Alle Früchte, Gaben dieser Welt, das Leben genießen? Diese Fragen werden in allen Religionen gestellt und auch meist beantwortet. Ich vermute, ihr habt euch bei eurem Nachsinnen nicht so auf ein klares Ja oder Nein mit euch einigen können. Am Anfang der Bibel beispielsweise lesen wir ja immer wieder, dass Gott seine Schöpfung mit gut bis sehr gut bewertet. Doch nur einige Kapitel später lesen wir plötzlich Gottes Urteil über den Menschen. Das Trachten des Menschen ist böse von Jugend an. Und wir lesen bei den Propheten und dann auch im Neuen Testament, dass Gott diese Welt einmal neu machen will. Einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen möchte. Dafür muss es ja einen Grund geben. Die Welt kann also nicht mehr so undifferenziert als gut bezeichnet werden. Und deshalb haben alle Religionen Geh- und Verbote, auch gerade bezüglich dessen, was die Gläubigen genießen dürfen oder ob sie überhaupt genießen dürfen. In einige Fragen gepackt, wie wir sie als Christen kennen. Dürfen Christen Fleisch essen? eine gefährliche Frage in Franken, ich weiß. Müssen Christen fasten? Dürfen Christen rauchen? Müssen Christen auf die Ehe und jede Form der Sexualität verzichten? Dürfen Christen Alkohol trinken? Unser Predigttext, den wir gerade eben schon in Übersetzung von Roland Werner gehört haben, gibt auf alle diese Fragen sehr verallgemeinert eine Antwort. Ich habe ihn noch mal in der Lutherfassung mitgebracht. Und mein erster Punkt zu diesem Sätzen des Paulus ist: Alles Geschaffene ist gut. Alles, was Gott gemacht hat, ist gut. Nichts, was die Schöpfung Gottes uns anbietet, ist verwerflich. Nichts, was wir essen oder trinken oder sonst irgendwie genießen könnten, was eben zu dieser Schöpfung Gottes gehört, trennt uns von Gott, macht uns zu Menschen, mit denen Gott nichts mehr zu tun haben möchte. Und das ist eine Nachricht, die für alle Religionen umwerfend ist, im wahrsten Sinne des Wortes umwerfend. Es wirft nämlich alle Regeln um dafür, was ein Gläubiger essen oder trinken darf. Wie kann das sein? So werden Menschen anderer Religionen und auch anderer Kulturen uns fragen, wie kann das sein, dass wir alles essen dürfen? Dass uns Alkohol nicht verboten ist, dass wir nicht fasten müssen, obwohl wir uns als Gottesfürchtige zu erkennen geben. Ja, wie könnt ihr, so werden sie uns fragen, so vor Gott bestehen? Unsere Antwort als Christen ist ein Name: Jesus Christus. Er ist der Grund, warum wir keine Speisevorschriften einhalten müssen. Er, der menschgewordene Gottessohn, hat uns das gesagt. Und er hat es zuallererst ja den Menschen seines Volkes gesagt, die einen riesen Katalog von solchen Speisevorschriften kennen bis heute. Nicht das, was durch den Mund in den Menschen hineinkommt, macht ihn unrein, so hat er gesagt, sondern das, was aus dem Mund der Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Und zugleich hat er auch alle Rituale für unnötig erklärt, die Menschen auf sich nehmen, um für Gott rein zu sein. Das Kultgesetz des Alten Testaments hat Christus aufgehoben. Als er am Kreuz gestorben ist, hat er, der reine, der heilige Sohn Gottes, dem Bösen die Macht genommen. Dem, was in uns Menschen steckt und über uns Macht gewonnen hat, hat er diese Macht geraubt. Christus hat dem die Macht genommen, was wir selbst eben nicht mehr in den Griff bekommen. Er hat das Böse, das einem ja manchmal geradezu als Person greifbar wird, das in dieser Welt wütet, er hat diesem unsäglichen Bösen die Macht über den genommen, der ihm, Christus, vertraut. Freigekauft, so gebraucht Paulus ein Bild seiner Zeit, freigekauft hat Christus den, der ihm vertraut. Unser Trachten muss nicht mehr böse sein, so wie es am Anfang der Bibel von uns Menschen gesagt wird. Unser Herz kann rein werden, frei von aller Bosheit. So beten wir es ja auch schon mit unseren Kindern, dass wir ein reines Herz bekommen mögen. Und deshalb sind wir Christen frei von den kultischen Regeln des Ersten Testaments, des Alten, von uns sogenannten Alten Testaments, befreit dazu, Gott jederzeit begegnen, mit ihm jederzeit reden zu können. Wir haben jederzeit Gott als Gegenüber. Wir haben zu ihm einen direkten, man könnte wirklich sagen, einen heißen Draht. Nun kenne ich durchaus eine ganze Reihe von Christen, die damit so ihre Liebe, Mühe und Not haben. Meine Mutter war eine von ihnen. Sie war oft von diesen Gedanken geplagt, dass sie dachte, dieses darf sie nicht und jenes tut man nicht und das sollte man als Christ bitteschön auch nicht tun. Und so war sie immer mit einem schlechten Gewissen unterwegs. So begegnen mir manche Christen, dass sie Wut, Hass, vielleicht auch sexuelle Lust bis hin zu allen Gefühlen verdrängen, weil sie denken, das dürfte nicht in ihnen sein. Aber es gelingt ja letztlich nicht. Und das Ergebnis ist dann bei diesen allen ein schlechtes Gewissen, mit dem sie ständig herumlaufen. Doch als Christen sind wir ja frei. Wir sind frei, diese Gedanken und Gefühle, die da in uns sind, die zum Menschen dazugehören, diese Gedanken und Gefühle zuzulassen, sie uns bewusst werden zu lassen und sie so dann auch bewusst vor Gott zu bringen. Das wussten übrigens schon die Frommen der alttestamentlichen Zeit. In wie vielen Psalmen beten die Psalmbeter darum, dass Gott doch ihre Feinde bitte strafen möge. Wir tun uns als Christen da immer ein wenig schwer mit, verständlich, weil Christus gesagt hat, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Aber was an Wahrheit in diesen Gebeten der Psalmisten des Alten Testaments steckt, ist eben genau das, dass sie ihren Hass, ihre Wut, ihren Zorn auf andere an Gott abgegeben haben. Und damit gesagt haben, ich will das loswerden. Das soll mich nicht mehr belasten. Ich will frei sein davon. Gott, kümmer du dich darum. Ich lege es in deine Hände. Und so können eben wir als Christen mit allen Gedanken und Gefühlen zu Gott kommen, damit wir nicht innerlich vergiftet werden. Und wir dürfen Christus bitten, uns zu zeigen, was gut ist, was in Ordnung ist aus seiner Sicht und was uns andererseits zu falschem Handeln treiben könnte, gerade auch was unsere Gefühle anbelangt. Denn, und das ist das Zweite, nicht alles tut gut. Verzicht kann sinnvoll sein. Paulus geht ja sogar so weit zu schreiben, alles ist erlaubt, aber nicht alles nützt. Wer von Christus freigekauft ist, der braucht das Gesetz als Weg zu Gott nicht mehr. Und wenn wir jetzt gerade in unseren Zeiten den Galaterbrief hier miteinander betrachten, entdecken wir eben auch diese klare Feststellung des Paulus, dass der Weg des Gesetzes auch eigentlich nie zu Gott wirklich hingeführt hat, sondern immer nur zu dieser Entdeckung, dass wir eben so aus eigener Kraft nicht zu Gott kommen können, dass wir eben immer wieder schuldig werden an Gott, vor Gott. Wir aber als Menschen, die Christus glauben, sind Gottes Kinder, weil eben dieser Christus uns zu solchen macht. Wir sind frei von Gesetz. Und weil wir frei sind vom Gesetz, sind wir frei zum Verzicht. Freiheit von und Freiheit zu etwas. Unser Leben muss sich eben nicht mehr darum drehen, das Bestmögliche für sich selbst rauszuholen, ein möglichst großes Stück vom Kuchen zu ergattern. Wir dürfen alles essen und trinken. Wir dürfen von den Früchten dieser Welt genießen. Die Frage ist nicht, ob Gott uns nicht begegnen will, wenn wir irgendetwas Bestimmtes essen oder trinken. Die Frage ist, ob es uns gut tut. Und zum einen einmal ganz profan, ob es uns gesundheitlich gut tut. Rauchen, das wissen wir heute, schadet weitaus mehr, als dass es einen positiven Nutzen hätte. Wobei das Zweite schon fast fragwürdig ist, gibt es den überhaupt? Und wir wissen auch, dass natürlich allzu viel Alkohol schadet. Und wir wissen genauso inzwischen, dass auch Zucker eine ganz gefährliche, und ich sage es mal sehr betont, Droge ist. Und halluzinogene Pilze und andere Drogen sind gesundheitsgefährdend. Das wächst in der Natur, das gehört zu Gottes Schöpfung. Aber sie erzeugen eine psychische oder gar körperliche Abhängigkeit. Also es schadet uns als Menschen, es schadet uns körperlich und psychisch. Und wir sollen auch gerade als Christen ja mit unserem Körper gut umgehen. Er ist, so sagt Paulus an einer anderen Stelle sehr pointiert, er ist Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben nicht einen Körper, so wie es die Platonisten seiner Zeit gelehrt haben, sondern wir sind Körper, Seele und Geist in einer untrennbaren Verbindung. Und wir können eben nicht auf unseren Körper verzichten und wir können nicht so tun, als wäre der nebensächlich. Und so bedarf eben auch die ausgelebte Sexualität eines Rahmens, den Gott uns sehr gut gesetzt hat. Die Ehe, die verbindliche und dauerhafte Partnerschaft von Mann und Frau. Sexualität ist ein Geschenk Gottes. Auch das sage ich sehr pointiert, weil das gerade auch in pietistischen Kreisen manchmal anders gesehen wurde. Die Sexualität gehört zur Schöpfung Gottes. Doch wie bei allem anderen schadet auch da ein Missbrauch. Er schadet auf der Beziehungsebene. Und die Frage ist eben, wie ich Beziehung lebe und ob es meiner Beziehung gut tut, was das mit meinen Beziehungen macht, wenn ich beispielsweise in der Partnerschaft sexuell nicht treu bin, wechselnde Beziehungen pflege. Und die Anweisungen des alttestamentlichen Moralgesetzes, sie sind für die Christen insofern gültig, als dass sie uns eben zeigen, welche Rahmenbedingungen Gott uns steckt, damit unser Miteinanderleben gut gelingt. Im Blick auf die Beziehungen und auf unser Zusammenleben in einer Gesellschaft stellt sich dann natürlich auch die Frage nach einem freiwilligen Verzicht. Da verzichten Christen oder ganze christliche Gemeinschaften, wie zum Beispiel das Blaue Kreuz, vermutlich den meisten bekannt, oder die Baptisten, beispielsweise in Südafrika oder in Russland, komplett auf Alkohol. Sie tun das nicht, weil sie denken, sie hätten sonst Gott gegen sich, sondern sie tun das, weil sie so viel Not um sich herum sehen mit dieser Droge. Andere essen wenig Fleisch oder gar keins, weil sie darüber entsetzt sind, wie heute mit den Tieren, mit unseren Mitgeschöpfen umgegangen wird in der sogenannten fleischverarbeitenden Industrie. Alleine dieses Wort macht schon deutlich, wie gruselig das ist. Und verzichten, fasten kann auch helfen, sich auf Gott zu konzentrieren. Sich eben nicht von Essen und Trinken und Medien oder was sonst immer ablenken zu lassen. Verzichten kann durchaus vom Glauben motiviert und sehr sinnvoll sein. So betont ja Paulus beispielsweise auch, dass er sich eigentlich für alle wünschen würde, sie wären ehelos. Er selbst fand das für sich als die beste Lebensform. Ich würde sagen, das war ein Charisma, das er hatte. Wer zur Ehelosigkeit berufen ist, der soll so leben. Dann ist es gut. Und das führt mich zum dritten. Dank lässt genießen. Wer als Christ verzichtet, der tut das ja nicht, weil er die guten Gaben der Schöpfung missachtet, sondern er tut es ja gerade aus der Dankbarkeit heraus gegenüber Gott. Wer sich bewusst wird, wie reich wir beschenkt sind von Gott mit allem, was wir zum Leben benötigen, der kann doch gar nicht mehr anders als Danke sagen. Danke Gott für diesen wunderbaren Tisch, der nicht sehr viel beinhaltet und doch so wunderschön gestaltet ist. An dieser Stelle möchte ich das mal den beiden Damen, die das gemacht haben, ein herzliches Dankeschön sagen. Grandios. Wenn ihr mögt, dürft ihr auch mal kräftig applaudieren. Aber sie haben eben nur das benutzt, was der Schöpfer uns zur Verfügung gestellt hat. Und deshalb kann unser Herz voller Dank sein gegenüber Gott für alles, was er uns gibt. Und denken wir doch mal, was wir alles gerne genießen. Was ist euer Lieblingsessen? Lasst das vor eurem geistigen Auge aufziehen. Oder denkt an ein schönes Glas Wein in geselliger Runde. Oder auch alleine am Abend nach Stress und Hektik des Tages. Oder an ein kühles Glas Bier nach schweißtreibender Arbeit im Garten, auf dem Balkon oder nach einer Wanderung. Oder an einen heißen Tee oder einen heißen Früchtepunsch an einem kalten Wintertag. Oder an ein leckeres Eis im heißen Sommer. Grund zu danken. Und wer so dankt, wer das eben alles aus Gottes Hand nimmt, der genießt. Genuss ist immer begrenzt auf ein gesundes Maß. Denn sonst ist es kein Genuss mehr. Was man dauernd zu sich nimmt, das verliert das Besondere. Wenn ihr jeden Tag euer Lieblingsessen essen würdet, ich glaube, es wäre schnell nicht mehr euer Lieblingsessen. Und der Dank lässt uns eben genießen. Und wir dürfen eben genießen. Christen können ihr Leben genießen, können die guten Gaben, die Gott uns schenkt, genießen und sich an ihnen freuen. Und gerade auch dazu setzt uns Christus frei. Und deshalb mein letzter Punkt: Dank macht genießbar. Wir dürfen als Christen Genießer sein. Leider haben viele Menschen ein völlig anderes Bild vom Christen im Kopf. Sind Sie Pastor? Nein, ich habe nur seit einigen Tagen Probleme mit dem Magen. So ein Bild haben viele von Christen oder vielleicht gar von Pastoren im Kopf, dass sie immer sauertöpfisch reinschauen. Oder wir denken ja manchmal selbst vielleicht, dass das anders aussehen könnte. Ehrlich? Und das sind die Erlösten? Die kommen aus der Kirche und sehen aus, als kämen sie aus der Folterkammer. Wer in seinem Kopf und Herzen davon bestimmt ist, was er alles zu tun und zu unterlassen hat, der wird leicht ungenießbar. Wer nicht genießen kann, weil er glaubt, dass Gott ihm Genuss verbietet, der wird leicht ungenießbar. Wer glaubt, dass Gott von ihm verlangt, als Asket durchs Leben zu gehen und er nur so bei Gott landen könne, der wird kaum einen Grund sehen, Gott zu danken. Naja, außer eben vielleicht dem, dass Gott das von ihm will, dass das zu seiner Askese dazugehört. Aber der ist nicht hier von Herzen dankbar und der ist dann da auch nicht von Herzen fröhlich. Wir dürfen genießen. Wir dürfen uns freuen an den guten Gaben Gottes. Er schenkt sie uns und er setzt uns frei, dass wir nicht mehr irgendwelche Regeln beachten müssen, um von ihm anerkannt zu werden, ihm begegnen zu können. Wir haben allen Grund zu danken, ungezwungen, frei und fröhlich. Und so macht Dank dann nicht nur das genießbar, was er uns in seiner guten Schöpfung schenkt, sondern dann macht Dank auch uns selbst genießbar, weil wir uns am Leben freuen, weil wir genießen können die guten Tage, das Gute, was Gott uns schenkt, und weil wir wahrnehmen, wie reich wir beschenkt sind. Und das natürlich zuallererst in Jesus Christus, der uns eben genau dazu frei macht, dankbar genießen zu können, der uns Leben schenkt und seine Liebe spüren lässt und der uns immer wieder neu beschenkt und dass wir so immer wieder neu seine Liebe entdecken können, die uns gilt und die nie endet und die bedingungslos ist. Dank macht genießbar. Amen.